Read the Game, der Podcast.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des Read the Game Podcasts. In Folge 6 wollen wir auf den 5. Spieltag zurückschauen. Welche Stats hat uns dieser Spieltag geliefert? Wer waren die herausragenden Spieler? Und vor allem, was ging bei den Hauptstadtclubs? Aber erst einmal, hallo Hannes.
Steffen, grüß dich, herzlich willkommen.
So, einige meiner Tipps sind ja nicht ganz aufgegangen und einer ganz brisant in München. Dafür würde ich sagen, lasst uns doch mal die Ergebnisse checken in puncto Wahrscheinlichkeit.
Der Rückblick auf den Spieltag.
Ja, du hast auf jeden Fall Mut zur Lücke bewiesen mit dem Tipp. Nicht ganz haarscharf dran vorbeigeschrammt mit deinem Auswärtssieg 1-0 der Frankfurter, aber gut. 5. Spieltag. Die Ereignisse haben sich wieder etwas normalisiert. Wir haben wieder Heimsiege zu verzeichnen. Ein Spiel steht ja noch aus, heute Abend Leverkusen gegen Augsburg. Und in den 8 Spielen 25 Tore. Also die Flaute des letzten Spieltages weitestgehend überstanden. Der Herbstschlaf nach der Länderspielpause beendet. 28 Torschüsse pro Spiel jetzt an diesem Spieltag. Der bisherige Saisonschnitt war bei 24,8.
Und vor allem, dass wir aus Köpenick dafür gesorgt haben, dass richtig abgefeuert wurde. Wahnsinn. Aber da kommen wir noch drauf.
Aber nächster Stat zu diesem Spieltag. 4 Teams mit 20 oder mehr Torschüssen. Gladbach, Bayern, Leipzig und eben deine Unioner. Am 4. Spieltag beispielsweise hatten wir nicht ein Team mit mehr als 20 Torschüssen. Die 25 Tore, 7 nach offensiver Phase, 9 nach Umschaltverhalten, 9 nach Standardsituation. Macht für die Umschaltverhalten-Tore einen Anteil von 36% aus, ist damit anteilig der Top-Wert in dieser Saison. Aber auch wieder 9 Standards, 3 Elfer, 4 nach Ecken, 2 nach Freistoß. Insgesamt das Bild zeichnet sich jetzt so, wir haben 136 Tore. Und wenn wir das mal mit dem gleichen Stand, nämlich 5. Spieltag der letzten Saison vergleichen, hatten wir 146 Tore. Gut, wir haben ja noch ein Spiel offen heute Abend, kann ja noch einiges passieren. Aber interessant ist eigentlich, wie sich das Verhältnis zusammensetzt der Episodenarten. Letzte Saison hatten wir zum gleichen Zeitpunkt 43 Tore nach offensiver Phase. 63 Tore, Entschuldigung, nach offensiver Phase. Jetzt sind 46. Das heißt, der Anteil ist von 43% auf 34% gesunken, währenddessen die Standards von 30 auf 36% sich erhöht haben.
Weil selbst jetzt der BVB auf einmal anfängt, in dieser Saison Tore nach Standards zu schießen. Mats Hummels Gedächtnisecke wurde sogar zur Feier des Tages im Revierderby ausgepackt. Ich glaube, er war am meisten verblüfft, dass er so frei auch einköpfen konnte. Auch der Lewandowski-Kopfballtreffer für mich eigentlich eine Farce der Unmöglichkeit.
Gefühlt aus 25 Meter Entfernung dieser und trudelt dann da an der Seite rein. Okay, aber kommen wir mal zum ursprünglichen Thema zurück.
Der Ergebnischeck.
An diesem Spieltag lagen wir mit unserer Simulation wirklich insgesamt ziemlich nah dran. Wir hatten 5-mal die Tendenz richtig. Die anderen 3 Spiele waren 2-1 Tipps der Simulation oder 1-2 und das Ergebnis war jeweils ein 1-1. Daher sind wir bei den Wahrscheinlichkeiten, haben wir da jetzt nur sehr geringe Abweichungen und eigentlich keine wirklichen Überraschungen dabei. Wenn man jetzt sich mal ein Ergebnis herauspicken müsste, dann würde ich hier Mainz gegen Gladbach nennen. Da waren 2-1 für die Gladbacher prognostiziert mit einer Wahrscheinlichkeit von 8,8%. Aber selbst das 3-2 jetzt für die Gladbacher hatte noch eine Wahrscheinlichkeit von 5,1%. Aber wenn, dann würde ich wahrscheinlich das Ergebnis nennen, einfach weil es auch vom Spielverlauf her am wechselhaftesten war.
Definitiv. Also es lag ja in der Luft, dass Mainz endlich was reißt. Aber am Ende dann eingebrochen. Und man muss bedenken, Gladbach ist ja auch, also jetzt nicht mit einem RBF, aber schon mit einer anders aufgestellten Truppe reingegangen, da man ja unter der Woche Real Madrid dann noch empfängt in der Champions League. Und die haben dann auch erst zur zweiten Halbzeit das A-Team so ungefähr dann reingebracht, um die Sachen noch zu rocken, was ja dann auch gelungen ist. Bitter für Mainz, weiterhin viel zu viele Gegentore wieder am Sammeln. Aber auf Schalke ist ja auch noch Verlass. Ja. Wenn wir schon über sehr viele Tore reden, lieber Hannes,
ja.
Was ist denn dein Tor des Tages gewesen?
Die Torepisode des Spieltags.
Ich nenne jetzt mal zwei, weil ich die beiden einfach nennen muss. Also erstmal aus Datensicht muss man sicherlich das Tor der Stuttgarter nennen. Vom Anstoß weg, Positionsangriff und 22 Sekunden später zappelt der Ball im Tor. Schnellstes Tor der aktuellen Bundesliga-Saison und einfach erwähnenswert. So ein frühes Tor muss man einfach erwähnen.
Krass übrigens, das hätte ich nicht Stuttgart zugetraut, nämlich, dass sie sogar Rekordhalter damit jetzt wieder sind, in puncto Tore in der ersten Minute. 16 Mal ist es ihnen in der Bundesliga schon gelang. Bemerkenswert. Also hätte ich andere Teams irgendwie auf dem Schirm gehabt, aber Stuttgart hat es geliefert.
Zweites Tor für mich aus Datensicht, beziehungsweise letzte Saison habe ich mich ja noch darüber beschwert, dass sozusagen die Freistöße mir ein bisschen zu langweilig alle ausgeführt werden und deshalb für mich kategorisch erstmal Standardtore ausgeschlossen werden bei dieser Rubrik. Und die Wolfsburger haben zugehört. Schöne Grüße. Das Freistoßtor von Weghorst, einfach ein schönes Ding, ja. Arnold eigentlich aus einer Position, wo du sagst, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit zimmert er den direkt drauf. Dann stellt sich da eine Dreiermauer der Wolfsburger neben die der Bielefelder. Die beiden Äußeren blocken jeweils die Bielefelder weg und Arnold steckt einfach den flachen Pass zu Weghorst durch und der bedankt sich artig für den Freiraum im 16er. Also einfach ein schickes Tor.
Sehr gut. Nee, gehe ich d'accord? Können wir so eintüten, auf jeden Fall. Gut, heute mal ohne Streit und du nennst ein Standardtor. Also da kann man einen goldenen Rahmen drumherum machen um die Folge. Nee, also mich hat es tatsächlich gefreut, dass wirklich effektiv Tore gefallen sind. Also und vor allem wirklich auf Angriff geschalten wurde. Das ist beachtlich gewesen. Auf wir kommen gleich noch drauf, Union wirklich den Zug zum Tor auf einmal entwickelt. Wenn sie sich jetzt noch ein bisschen weniger dusselig anstellen in der Defensive, à la Bonheur. Aber gut, Tor des Tages ist gekürt. Was haben wir noch auf dem Zähler?
Das Zahlenrätsel des Spieltags.
Jetzt an diesem Spieltag gibt es tatsächlich ein paar Zahlen, die man hier nennen kann. Ich habe mich jetzt mal auf drei beschränkt. Und zwar auf Spiel, auf Team und auf Spielerebene.
Okay.
Erste Zahl bezieht sich auf ein Spiel. Ich lasse mal die Nachkommastellen weg, sagt dir aber die Einheit dazu. Bedeutet 36 Minuten zu 11 Minuten.
Das muss das Derby im Pott gewesen sein?
Absolut korrekt. Also das sind die Ballkontrollzeiten der beiden Teams. Dortmund mit 36 Minuten 12 Sekunden. Schalke mit 11 Minuten und 24 Sekunden. Effektiver Ballkontrolle. Was? Ich habe mal in unseren Daten geblättert und damit meine ich wirklich geblättert.
Was unten im Keller im Archiv als Staubvertrag.
Wirklich. Also wann Schalke das letzte Mal so wenig effektive Ballkontrolle hatte. Und zwar war es am 9. Spieltag der Saison 2018-19 beim 0:0 in Leipzig. So, also mehr oder weniger 2 Jahre her. Dortmund hingegen bestätigt den Spielstil der jetzigen und auch der letzten Saison. Die 36 Minuten 12 Sekunden sind Top-2-Wert der jetzigen Saison. Top-Wert natürlich der BVB selbst vom zweiten Spieltag mit 40,5 Minuten effektiver Ballkontrolle.
Das Krasse an dieser Zahl oder die Intensität dieser Zahl ist ja, dass es selbst die Spieler bemerkt haben. Also so doof das klingt, ne? Selbst die haben gemerkt, Bastian Omtschipka hatte ich noch im Kicker in der Nachbericht gelesen, der meinte auch, wir hatten heute praktisch gar nicht den Ball. Sobald wir ihn mal erobert haben, ne, oder einen Fehlpass abgefangen haben, führt es unmittelbar direkt zum nächsten Fehlpass. Also dass die kaum den Ball mal mit zwei Kontakten in ihren Reihen halten konnten, sondern der Ball unmittelbar dann entweder an Dortmund freiwillig zurückgegeben wurde, weil man ihn dann wieder in die Füße gepasst hat, oder das Gegenpressing von Dortmund sofort zuschlug. Und ja, da stellt sich dann der Baum danach hin, ja, das ist alles eine Kopfsache und da müssen wir dran arbeiten. Naja, wie arbeiten sie denn jetzt mit dem Kopf der Spieler? Ne? Also, was machen sie denn da? Im reinen Mannschaftstraining kriegst du das nicht gelöst. Also die Spieler, ob die nun erfahren sind oder nicht, haben ja aktuell scheinbar ein Problem damit, Passoptionen aufzudecken, ne? Das ist ja einerseits, okay, wo stehe ich denn gerade im Raum, wie bewege ich mich und wen könnte ich demnächst denn mal suchen oder könnte ich vielleicht mal ein Dribbling wagen oder so. Und daran arbeiten die scheinbar schon wieder nicht, ne? Sondern gehen dann in die Kabine, Mensch, ist Derby, müssen wir uns mal richtig präsentieren hier und dann, hey, cool, wieder ein 3-0. Die Serie hält. Herzlichen Glückwunsch.
Ich glaube, zu den Schalkern könnte man eine dicke Sondersendung machen. Egal. Zweite Zahl, Teamebene, und die Zahl ist 3025.
Muss wahrscheinlich irgendwas mit Bayern sein, wenn es wieder so riesig ist.
Nee, nicht ganz. Wir bleiben mal bei den Dortmundern. Und zwar sind es die erfolgreichen Pässe in dieser Saison. Die Dortmunder haben damit als erstes Team die 3000 geknackt. Bei insgesamt 3400 Pässen macht es eine Quote von 89% aus. Auch das ist Bundesliga-Topwert. Vor eben dem Bayern mit 88%. Bedeutet, dass die Dortmunder knapp 600 erfolgreiche Pässe pro Spiel spielen. Jetzt mal kurz der Kontrast dazu. Schlusslicht der Liga ist der FC Augsburg mit 210 erfolgreichen Pässen pro Spiel. Eine Erfolgsquote von 76%, jeweils schwächster Wert der Liga. Und zweite Randnotiz, diese 3000 wurden in der letzten Saison tatsächlich auch erst einen Spieltag später, nämlich am 6. geknackt und dort von den Bayern und den Dortmundern zugleich.
Da hat ja die Augsburg-Partie bei Dortmund auch mit reingehauen, wo sie allein, glaube ich, 800 oder 900 Pässe gespielt haben, während Augsburg irgendwie 5 gespielt hat. Aber da waren die Kontraste ja sehr deutlich zu sehen. Ja, heftig. Müssen wir mal gucken. Hast du die Zahl parat, wer da der Hauptpassgeber zum Beispiel auch ist, in Sachen erfolgreiche Pässe spielen?
Nee, habe ich jetzt gerade nicht parat, aber suchen wir nebenbei mal raus.
Sehr gut. Jetzt haben wir zwei Zahlen, 3 hattest du gesagt, ne?
Ja, die dritte Zahl ist auch ein bisschen unspektakulärer, und zwar 3 Minuten und 20 Sekunden.
Der Platzverweis eines Hertha-Spielers?
Absolut richtig, ist jetzt passt jetzt nicht so richtig von der Intensität zu den ersten beiden Zahlen, aber muss man einfach erwähnen. Zur Halbzeit eingewechselt und ja, in der 50. Minute durfte er wieder rausgehen. Kurzer Arbeitstag und ist zweitschnellste gelb-rote Karte der Bundesliga-Geschichte.
Da frage ich mich, ob die Auflaufprämie direkt kassiert wird. Also, das war dann echt die Kirsche auf dem Eis eines, ja, ich sag mal, überschaubaren Auftritts. Aber gleich mehr dazu. 3 wunderbare Zahlen. Also Dortmund flasht mich, trotz des Wissens, was Favre da ja kicken lässt, dass sie da schon wieder so reichlich ansiedeln, punkto Passquoten.
Ich hab's gefunden, würde noch kurz die Zahlen hinterher schmeißen. Also die meisten Pässe bei den Dortmundern spielt allein Mats Hummels mit 432, gefolgt von Akanji 359 und Top-Quote bei den Dortmundern hat natürlich Witzel mit 97% Passquote. Da kannst du besser einschätzen als ich, ob die Pässe auch sozusagen nicht nur Querpässe sind, aber...
Ja, also da kann man ihn nicht freistellen, dass er auch schon mal die ein oder andere sichere Nummer ist. Mit Akanji ist halt krass, weil der ja auch einfach mal stabil 2 Wochen gar nicht am Start war, ne?
Und zudem die zweitstärkste Passquote mit 95% im Kader. Also,
wie gesagt, perfekt. Ist er da, ist ja auch Erfolg da. Ne? Gut, krass. In diesem Sinne, Zahlenrätsel abgeschlossen. Kühlen wir doch mal den Spieler des Spieltags.
Der Most Involved Player des Spieltags.
Trommelwirbel. Ja.
Wird natürlich langweilig, irgendwie Woche für Woche, aber vielleicht muss man sich auch einfach darüber freuen, dass wir einen Robert Lewandowski in der Form in der Bundesliga haben, weil, ja, es ist schon einfach überragend. 3 Tore gemacht, an 8 Torschüssen beteiligt, Episodenbeteiligung jetzt nicht nennenswert, wurde ja auch ausgewechselt, aber jetzt 10 Tore nach 5 Spieltagen, Bundesliga-Rekord und damit natürlich auch dazu beigetragen, dass die Bayern mit ihren 22 Treffern nach 5 Spieltagen ebenfalls Bundesliga-Rekord eingestellt haben.
Ja, also auch unumwunden Respekt von meiner Seite. Vor allem das Geile ist ja dann noch, dass er das ja auf 3 verschiedene Arten und Weisen macht, ne? Also den ersten macht er mit links, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Den zweiten ist er dieser am Ende echt kuriose Kopfballtreffer. Also er steigt super hoch, trifft den Ball, aber eben nicht aus 2 Meter Distanz vorm Tor, sondern halt wirklich sehr weit weg und dann wurschtelt sich das Ding rein. Und also selbst die Frankfurter haben, glaube ich, nicht gedacht, dass der wirklich reingeht. Also ich dachte auch, der Hüter fischt ihn vielleicht noch, aber das wollte alles nicht gelingen. Und dann schiebt er da mit dem Rechten noch einen ein. Wahnsinn. Also wirklich einfach eine Spitzenleistung. Und dann kann man auch schon mal in der, 68. runtergehen oder so. Job erfüllt auf jeden Fall für den Tag. Und mit Fug und Recht der Most Involved Player des 5. Spieltags. Sehr gut. Schauen wir auf die Hauptstadt.
Der Blick auf die Hauptstadtclubs.
Hertha durfte nach Leipzig reisen. Union hat zu Hause den ersten SC Freiburg empfangen. Sprechen wir doch kurz über die Hertha, da wir sie schon auch hart angeteasert haben.
Kurz ist auch ausreichend, weil mehr als kurz gibt es auch nicht zu sagen. Also, ja, du kannst ja mal anfangen.
Puh, wo soll ich anfangen?
Man kann ja erstmal sagen, Labbadia hat jetzt eine schwächere Bilanz als Klinsmann und Nuri. So, also damit kann man ja erstmal einleiten, ja?
Das Eis brechen, ja. Also fangen wir erstmal mit dem Positiven an. Hertha ist in Führung gegangen. Also das war ja erstmal so mein Grundmomentum. Ich hatte ja ein Bauchgefühl, das wird eine unangenehme Partie für Leipzig, ne? Champions League vor der Brust, jetzt muss man aber Hertha auch besiegen. Und die haben trotzdem Umstellung gemacht in der Mannschaft. Da sind ja auch mal ein paar jüngere Spieler jetzt reingekommen, die vorher noch nicht so die ganz großen Spielanteile hatten. Und da habe ich so ein Fünkchen Hoffnung gesehen, dass Hertha vielleicht sogar was mitnimmt. Ja? Dann gehen die auch in Führung über ein blitzsaures Umschaltspiel. Ne? Das funktionierte, weil man dann es auf 2 Kontakte pro Nase belassen hat und dann konnten die auf einmal Fußball spielen. Das war's dann aber auch schon wieder. Dann fressen die wieder ein Standardtor, ne? Und ich, ganz ehrlich, ich weiß bis jetzt nicht, wie der Ball reingehen konnte von Upamecano. Also, der steht da wirklich im ungünstigen Winkel, kriegt den Nachschuss auch erst dann durch ein Gewurschtel dann nochmal hin und dann stehen da 2 Hertaner und der Torhüter am kurzen Pfosten. Und das Ding schlägt trotzdem, also der ist hart geschossen, alles okay, ja? Aber wie kommt der Ball aufs Tor und schlägt dann im kurzen Eck ein? Unfassbar.
Ja, also da war auf jeden Fall nicht viel Platz. Hab mich auch gefragt, dachte, also normalerweise ist so eine Situation dann mindestens nach dem ersten Nachschuss vorbei. Aber nee, der durfte noch mal ran. Ja, was soll man dazu sagen? Insgesamt die Hertha, also muss man auch mal erwähnen, 29 Torschüsse von Leipzig. Davon allerdings auch nur 7 aufs Tor. Mhm. Von 20, die auch im 16er abgegeben wurden. Also rein anhand der Torschüsse, die Leipzig da abgefeuert hat, ist Hertha da mit 2 Gegentreffern schon noch ganz gut bedient. Auch ein interessanter Wert, Hertha hatte 12 Minuten und 5 Sekunden effektive Ballkontrolle in diesem Spiel. Auch da mal in den Archiven geblättert. Letzte Mal am 14. Spieltag der vergangenen Saison beim 2-2 gegen Frankfurt. Mhm. Und davor am 6. Spieltag der Saison 18-19, interessanterweise damals bei dem 2-0-Sieg gegen die Bayern. Ja, aber auch einfach nicht den Ball gehabt.
Ja, also da ist ja dann noch ein Highlight, dass Kunja trotzdem auf 5 Torschussbeteiligung kommt. Absolut, für mich ja. Der MIP wieder gewesen und auf 61 Episoden, also der muss ganz weit immer hinten in der eigenen Hälfte gestanden haben, um sich die Bälle da halbwegs zu holen und 23 Zweikämpfe auch gewonnen, also der war die erste Pressing-Station da scheinbar auch immer und ja, das Problem bleibt, also der hatte jetzt wieder umgestellt, Labbadia, und hat den Stark wieder auf die 6 gestellt, damit mal eine defensivere Stabilität herbeigeführt wird. Da könnten wir jetzt im Positiven sagen, dass ja von 29 Torschüssen, die zugelassen wurden, nur 2 den Weg in den Kasten gefunden haben. Aber damit lahmt einfach das Aufbauspiel. Mal gucken, wann jetzt der Franzose aus der Quarantäne rauskommt und wieder mitspielen darf, ob der da Impulse setzen kann. Und klar, musst du auch sagen, okay, also auf Augenhöhe mit RB Leipzig ist Hertha BSC definitiv noch nicht. Daran müssen sie sich vielleicht nicht messen. Die nächsten Spiele sind da umso entscheidender. Die Hertha hatte auch ein heftiges Programm jetzt zum Auftakt. ne, gegen Bayern, Leipzig und die anderen Gegner jetzt nicht so die zwingenden Pflichtspielsiege, die man alle einfahren muss. Aber ja, und dann kommt individuelle Fehlverhalten noch dazu. Ne? Also Sefuk hatten wir dann schon angesprochen. Also das erste Foul ist wirklich grenzdämlich. Ja? Das zweite, da hätte ich mir Fingerspitzengefühl vom Schiedsrichter gewünscht, weil er sagt, du, das war jetzt der letzte Warnschuss oder du gehst beim nächsten Ding definitiv sofort wieder runter. Aber also der Höhepunkt ist dann noch das Foul zum Elfmeter. Also die alte Regel, Stürmer haben hinten keine Zweikämpfe zu führen, gilt auch weiterhin. Raum optisch dicht machen, zustellen, alles gut, aber nicht attackieren. Also so beim Reinlaufen in den 16er von hinten an die Füße kloppen, das muss man erstmal wollen. Also.
Das passiert, wenn ein Innenverteidiger in den 16er dribbelt, ohne Ahnung, was er eigentlich zu tun genau. hat und dann dankbar das Foul des Stürmers genau. annimmt.
Der Orban wäre sonst, glaube ich, einfach bis zur Mitte, zur Grundlinie durchgerannt, dann shit. Oder yes! Da war der Kontakt. Und dann, das war's dann auch. Also, bitter für die Hertha, nächste Pleite eingefahren. Sie lassen auch die meisten Schüsse zu, habe ich vorhin auch nochmal gesehen, glaube nur Schalke lässt aktuell noch mehr Schüsse zu. Ich glaube 86 mhm. Stück, 90 hat Schalke bisher zugelassen. Also, du kannst ja nicht mal sagen, dass es im Spielaufbau hadert, sondern auch in der gesamten Mannschaftsverteidigung. Und das ist schon sehr, sehr bitter, wie da der Twist kommen soll. Also, neun Innenverteidiger haben sie ja jetzt eingesetzt. Mal gucken, wie lang der sich noch einspielen kann. Oder ob dann wirklich bald ein neuer Trainer dasteht und sagt, wir werfen mal alles wieder über den Haufen.
Schließen wir vielleicht die Herthaner noch mit einer positiven Nachricht ab. 9 Tore aus 61 Torschüssen macht eine Conversion von 6,8. Und da sind aktuell eben nur die Bayern, die Dortmunder und die Stuttgarter und die Augsburger noch effizienter.
Sehr gut. Stichwort Effizienz ist auch ein Thema in Köpenick. Ja. 1-1 gegen SC Freiburg. Am Ende muss man tatsächlich sagen, man muss sich wieder ärgern, dass kein Sieg bei rumgekommen ist. Geil ist, vierte Spiel in Folge ungeschlagen, jetzt zweimal 1-1 gespielt. Auf Schalke hätte ich fast schon gesagt, okay, verdient es unentschieden, weil man einfach auch keine Impulse mehr hinten raus setzen konnte. Da fehlte die spielerische Qualität. Jetzt drehen die gegen Freiburg vor allem in der ersten Halbzeit richtig auf. 13 Torschüsse, 9 davon vor der 30. Minute, ich glaube, noch nie erlebt bei Union. Und dann aber auch in der zweiten Halbzeit nochmal nachgesetzt. Und das Problem war echt Chancenverwertung. Ich glaube, Pojan Palo hat allein zwei absolute Riesen auf dem Fuß beziehungsweise auf dem Kopf. Einmal gleich kurz nach Beginn, da fehlte einfach der Druck hinterm Ball dann. Der war so aufs Tor, ich sag mal, geworfen. Anstatt mit dem Kopf zu schießen. Und dann wieder eine Flanke von rechts, wo er am langen Pfosten hochgeht. Und dann scheint ihm scheinbar die Sonne ins Gesicht, weil er dann auch gegen Himmel reckt. Und dann knallt das Ding so knapp über die Latte oder an die Latte ran, statt hinein. Ich glaube, auf dem Fuß hat er auch noch einen richtigen gehabt. Bitter. Dann, wir hatten ja die letzten Woche öfters mal Robert Andrich befragen wollen, was das Brimborium mit aus 30 Metern wird geschossen und nichts anderes.
Auch diesmal würde ich diese Frage gerne stellen.
Und dann rutscht ihm tatsächlich einer ab, plus Gegnerunterstützung noch, weil ja. Ich glaube, der war jetzt noch nicht mal sonderlich hart geschossen. Also das Coole war, er war mal aus der Bewegung, nicht aus dem Stand. Dadurch kam das Ding sogar auf den Kasten, aber der war ja alles andere als wirklich hart geschossen, wird wunderbar eben abgefälscht vom Freiburger Verteidiger, wodurch der Hüter ihn einfach nicht kriegen kann. Geht der glatt durch, fängt er den Ball sogar. Also, oder vergibt sich drüber.
Für mich der Funfact bei diesem Tor ist Ingvardsen, der im 16er steht und schon resignierend die Arme hebt, warum Andrich den Ball nicht spielt, um dann die gleiche Armbewegung direkt zum Torjubel zu nutzen.
Sehr gut.
Ja, also herrlich. Also da scheint es vielleicht auch im Team schon so ein bisschen einen Seufzer zu geben, wenn der Andrich mal wieder von hinten ab.
Sehr gut. Dann umso ärgerlicher die Führung der Freiburger, ne? Also mitten in der Unioner Offensivwelle kriegen die einen Angriff mal hin. Und da ist aber auch so die Entstehung schon wieder. Stichwort Ingwertsen, ne? Also das Gegentor, da müsstest du eigentlich zwei Assists verteilen. Einen an Ingwertsen und einen an Becker, dass er da als zurückeilende Außenstürmer aber alles falsch machen. Ingwertsen versucht den Ball an der Ecke noch zu catchen und steigt halt rauf, statt zu sagen, komm, ich prüge den ins Aus und dann stellen wir die hier zu, alles gut, ne? Nein. Bleibt
schön
stehen.
Schön auf den Ball getreten und genau. Überlassen.
Und überlassen. Dann geht der Ball rum auf die linke Freiburger Angriffsseite und Becker rückt mit einem in 16er, hat aber keine Funktion da. Denn seine Funktion wäre, Grifo zu decken. Der schändlich irgendwie, keine Ahnung, 4-5 Meter Platz im Strafraum auf einmal hat, kriegt den Ball und dann kommt einfach ein Sahneschuss wieder aus seinem Fuß raus. Und
absolut.
Also wirklich Zucker. Auch so auf den Innenpfosten, dass der dann eben nicht rausspringt, sondern rein. Kann man so nicht kopieren, kann bloß Grifo. Also Hut ab für das Ding. Ansonsten, ja, da fehlt es dann. Krassester Spieler für mich war Becker. Unter dem Duktus 11 Torschussbeteiligung, 5 davon selbst abgefeuert. Der war so aktiv da auf dem rechten Flügel, dass Trimmel echt nicht zu bestücken hatte. Und Trimmel dann mit sich selbst auch keine alternativen Laufwege dann hatte. Also der stand immer bereit, dass jetzt nochmal der Ball nach außen kommt, wenn er flanken würde. Und weil ich bei ihm auch immer noch nicht verstehe, so im Nachlaufen, wenn er den Ball an Becker oder an Arne abgibt, zieht er immer selber ins Zentrum, wo ich denke, also wenn Union irgendwo gut aufgestellt ist, so was Mannstärke und Spielstärke geht, dann Zentrum, aber Fliegeln, einfach mal durchziehen. Geradeaus 10 Meter rennen, sich schicken lassen, dann könnte man auch noch mal selber Flanken setzen. Von daher für ihn, wenn man jetzt mal die Gesamtstatistik ansieht, eher so eine Underperformance, ne? Also ich glaube, am Ende kam er nur auf 3 Torschussbeteiligung, da ist er sonst immer mindestens im Schnitt bei 5 oder 6 dabei. Gesamtepisodenzahl jetzt auch nicht überragend für ihn. Ist, glaube ich, in der 80. dann auch runter für Ryerson, um da nochmal was zu bringen. Übrigens, glaube ich, auch Union wieder 5-mal gewechselt. Ich zitiere Urs Fischer. Ich hoffe, die Wechselkontingente werden wieder auf 3 reduziert. Das macht mir das Spiel kaputt sonst. Alles klar. Vielen Dank dafür. Und für mich, also Positive bleibt, man ist weiterhin ungeschlagen. Seit 4 Spielen.
Absolut.
Ja. Setzt sich
eigener,
in wirklich.
Eigener Vereinsrekord.
Ja, in Tippelschritten ab von der roten Linie da unten. Wenn die sich weiterhin so anstellen, könnte es sehr erfreulich werden. Und vor allem die nächsten 3 Spiele sind echt relevant, ne? Ich glaube, als nächstes geht es. Haben wir ja nachher dann im Tippspiel noch. Da kommen jetzt so direkte Abstiegszölle, genau. Also erstmal geht's nach Hoffenheim, da ist auch alles möglich in der Partie. Danach geht's aber gegen Bielefeld, Köln und dann kommt schon Frankfurt und die Hertha. Und da kann man jetzt ein richtig schönes Punktepolster aufbauen, wenn man es richtig anstellt, um dann in Winter ohne absoluten Lebensdruck zu gehen.
Ja, also würde ich auch sagen, bis zu den in 5 Spielen jetzt, bis zu der Partie gegen die Bayern im Dezember, kann man schon nochmal ordentlich Punkte sammeln. Ja, wie du schon gesagt hast, 4. Spiel in Folge ohne Niederlage, Vereinsrekord. Auch die 22 Torschüsse jetzt gegen Freiburg waren Vereinsrekord in der Bundesliga. Damit jetzt Union insgesamt mit 76 Torschüssen. Da sind nur die Bayern und die Leipziger stärker.
Schau an. Jetzt müssen wir noch an der Ausbeute arbeiten. Gut. So, ist schon fast fließender Übergang zum Thema Torausbeute.
Der Read the Game Club Check.
Da haben wir nämlich heute Eintracht Frankfurt, den man ja bis zu diesem Spieltag wirklich attestiert konnte, dass sie eine gute Saisonauftakt gespielt haben. War nämlich bis dato auch ungeschlagen. Und dann hagelte es richtig. Aber schauen wir erstmal, von wo die Eintracht herkam in der letzten Saison. Es war eine alles andere als wirklich gute Saison von der Eintracht. Lange unten im Tabellenkeller mit festgehangen. Nie in akute Abstiegsgefahr, aber man ist halt auch nie rausgekommen in die Top-Region. Offensiv in Ordnung, da hat man 59 Tore gemacht. Man hat aber auch 60 oder? Waren es 60 Gegentore? Ich glaube, ja. Kassiert. Und vor allem hat Sven dann nur daheim funktioniert bei der Eintracht. Da war es, glaube ich, also wenn es jetzt ums Tore schießen geht, haben die 36 ihrer 59 Tore daheim geschossen. Und jetzt, für mich als jemand, der mit Dortmund schon dran gewöhnt ist, dass in der ersten Halbzeit nichts passiert, setzt die Eintracht noch eins drauf. Während bei Dortmund, glaube ich, 69% oder 68% der Tore nach der Pause fallen, waren es bei der Eintracht in der letzten Saison 71%. Also finde ich immer faszinierend, wie sehr man darauf drängen kann, so ungefähr, oder die Spielanlage das entsprechend hergibt. Und was bei mir noch so richtig hängen blieb, war auch, dass die Eintracht einfach auch selten mal das 1-0 gemacht hat. Also, was wir jetzt haben, gerade 13 Mal ist Frankfurt in Führung gegangen. Also noch schlechter war nur Paderborn, die in 9 Führung hinbekommen haben. Aber immerhin, deshalb hat man dann auch nie akut was mit dem Abstieg zu tun gehabt. Wenn man mal geführt hat, hat man auch 11 Mal gewonnen. Ich glaube, einmal unentschieden gespielt. Aber man lag halt viel zu oft auch dann zurück. Also 21 Rückstände. Krass. Was ist dir noch hängen geblieben von Frankfurt aus dem letzten Jahr, bevor wir mal dahin gehen?
Naja, aus dem letzten Jahr eigentlich ja, dass sie eine wesentlich stärkere Rückrunde gespielt haben, wo sie sich ja sozusagen ein bisschen selber aus der Affäre gezogen haben nach der Hinrunde und dann am Ende halt ja so ein Platz im Mittelfeld eigentlich ja um die goldenen Ananas gespielt. Auch diese Saison ja erst zweimal in Führung gegangen. Gut, wir haben ja auch erst 5 Spiele, davon aber ein Sieg, ein Unentschieden. Bin gespannt, wie das sich jetzt noch weiterverhalten wird. Ansonsten, der Spielstil der Frankfurter hat sich nicht sonderlich verändert. Episodendauer der kontrollierten Episoden letzte Saison 6,5 Sekunden, diese 6,4. Und die effektive Ballkontrollzeit in der letzten Saison 21 Minuten 10 Sekunden, diese Saison 21 Minuten 20 Sekunden. Von daher Adi Hütter da dem Stil weitestgehend treu geblieben bisher.
Was ich ja auffällig finde in der Vergleich zur letzten Saison und jetzt zur laufenden, dass Frankfurt gehört ja auch zu den stärksten Teams nach Standards. Die hatten letztes Jahr 22 Tore gemacht, damit Top-Team zeitgleich mit RB Leipzig, wenn ich mich nicht ganz so irre. Und den Bayern. Mit den Bayern, genau. Und die Qualität hat man bewahrt, dann die anderen Tore, die man erzielt hat in der offensiven Phase und bis dato haben sie noch nicht ein Tor im Umschaltverhalten geschossen. Und trari trara, was ist Phase in Frankfurt? Philipp Kostic fehlt, ne? Hat immer noch, ist jetzt im Aufbautraining nach seinen Problemen mit dem Knie. Der Mann war einfach letztes Jahr an 44% aller Toren beteiligt bei der Eintracht und insgesamt so also an 17% aller Episoden. Also wenn man das Wort Spielmacher mit einem Gesicht verbinden kann, dann mit seinem. Und das sage ich auch deshalb wegen der Umschalttore, warum die noch nicht stattgefunden haben. Knapp 30% seiner Torbeteiligung waren nämlich im Umschaltverhalten. Ne? Und da nicht als Öfo-Passstation der ersten Generation so ungefähr, sondern der hatte 2 Tore selbst erzielt im Umschaltverhalten, 3 Assists geliefert und 3 Vorassists. Und das war eine Mauersaison in dem Sinne, ne? Also von Frankfurt insgesamt. Und Kostic hat den Laden dann da noch auf Kurs gehalten. Und sollte der jetzt in die Mannschaft wieder zurückkehren, ich glaube, dann starten die auch mal so eine Serie. Sofern er wirklich unmittelbar dann wieder fit ist. Adi Hütter geht davon aus, dass er spätestens nach der Länderspielpause der nächsten im November wieder voll zur Verfügung steht. Und ich glaube, dann kann sich Frankfurt wirklich noch hochschieben, weil sie eben auch nur die Bundesliga vor der Brust haben. Und wie gesagt, der Angriff aus Dost und Silva ist einfach geil. Also das macht richtig Laune. Und du merkst auch, Adi Hütter will halt wirklich zocken lassen. Die spielen so einen Hurra-Fußball. Also die schießen oft aufs Tor und lassen aber auch zu. Ich glaube, aktueller Wert ist 70 Torschüsse bisher abgegeben.
Ja,
richtig. Damit sind sie in der Top 5 drin, haben aber auch stabil schon 67 Torschüsse zugelassen. Und da kommen dann wirklich nur noch die aktuellen Kellerkinder dahinter. Und ansonsten sind sie da stabil in der Top 7 der meisten zugelassenen Torschüsse mit drin.
Das Interessante dabei ist, wenn man jetzt mal sich die Spielabschnitte anguckt, in den ersten 15 Minuten haben sie bisher nur 3 Torschüsse zugelassen. Und da interessanterweise noch stärker, Dortmund, hatten wir ja schon mal besprochen, genau, mit nur 2. Und Union auch nur mit 2. Insgesamt in der ersten Halbzeit Frankfurt mit 23 Torschüssen gegen sich. Ja, also hier haben wir sozusagen auch wieder die Mehrheit der zugelassenen Torschüsse in der zweiten Halbzeit. Der Start in die Spiele ist dahingehend gar nicht so schlecht.
Ja, ist die Frage, wo lässt dann die Konstanz nach? Weil folgerichtig, 6 ihrer 9 Gegentore haben sie in der zweiten Halbzeit kassiert. Gut, 5 davon jetzt auch in München. Das zerhagelt dann schon mal wirklich die Bilanz. Ich frage, wie sie darauf reagieren und eben wann Kostic als richtiger Spielmacher dann wieder zurückkehren kann. Gut, Deckel drauf auf unseren Read the Game Club Check. Kommen wir zum großen Finale.
Das Read the Game Tippspiel.
Ja, da setze ich jetzt vorne so langsam die Spitzengruppe ab. Erfreulich für mich, dass ich tatsächlich 6 Ränge nach oben geklettert bin, wohingegen sowohl in der Simulator als auch du die Leiter eher wieder nach unten klettern. Insgesamt bei uns beiden jetzt am 5. Spieltag auch nur ein richtiger Tipp. Bei dir Stuttgart-Köln, bei mir Werder-Hoffenheim.
Da gilt es dran zu feiern. Aber wir haben ja noch ein paar Spieltage.
So ist es.
Starten wir. Am 30.10. Freitagabend eröffnen den 6. Spieltag Schalke 04 gegen VfB Stuttgart. Was sagt denn die Maschine? Was sagst du?
Die Maschine sagt ein 1:1 Unentschieden. Ich sage, die Misere der Schalker geht weiter. 1:0 Auswärtssieg der Stuttgarter.
Mist, da muss ich mehr Tore jetzt tippen. Ich sag mal ein 1:2 für Stuttgart. Mhm. Arminia Bielefeld empfängt Borussia Dortmund. Das wird ein geiles Spiel.
Ja, ich sag 3:1 für die Dortmunder. Die Maschine sagt 3:0 sogar.
3:0. Komm, da muss jetzt auch mal was passieren. Die gewinnen unter der Woche in der Champions League und dann kommt hier ein stabiles 1:4 Wert rum.
Mhm.
So, Augsburg gegen Mainz. Eine Partie zum Zungenschneiden.
Ja, interessanterweise, die Maschine sagt hier wirklich das torreichste Spiel des Wochenendes vorher, nämlich ein 3:2 für die Augsburger. Ich bin bei einem 1:1.
Sag ganz schlimm 0-0. So, eine Partie, die vielleicht nicht 0-0 ausgehen könnte, ist Köln gegen Bayern.
Köln gegen Bayern, die Maschine sagt 1:3. Ich sag 1:2, Spiel unter der Woche in der Champions League, wird Körner kosten, die ganze Reise auch. Von daher, Sieg für die Bayern, aber knapp.
1:2, sagt er. Jetzt wirst du schon konservativ bei den Bayern-Tipps. Geht ja gar nicht. Machen wir 0:3 draus. Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. Oh, das könnte schön werden.
Ja, ich bin bei einem 1:1. Maschine sagt 2:1.
Ich sag mal ein 2:2. Gladbach gegen Leipzig. Das wird
da ich. Ja, da bin ich auf deinen Tipp gespannt. Die Simulation sagt 2:1 für Gladbach. Ich sag 2:1 für Leipzig.
Ich glaube, so. Es wird ein sehr gutes 1:1. Freiburg gegen Leverkusen.
2:1 für Leverkusen, sag ich. Die Simulation sagt ein 1:1 unentschieden.
Ah, Leverkusen gefällt mir jetzt noch nicht so wahnsinnig gut. Freiburg zu Hause eigentlich immer besser. Ja, 2:1 für Freiburg.
Mhm.
Sag, Leverkusen wird vielleicht das Team der Rückrunde, aber... Ich glaube, da wird noch ganz schön gestolpert. Hertha gegen Wolfsburg. Oh, ich glaube, das war der erste Klinsmann-Sieg damals.
Ich sag 2:0-Sieg für die Wolfsburger. Die Maschine sagt 2:1 für die Wolfsburger.
Die müssen doch jetzt mal gewinnen, Hertha. Das kannst du doch nicht machen. Das wird ein ganz schmutziger 1:0-Sieg für Hertha.
Okay, sehr gut.
So, zu guter Letzt Hoffenheim gegen Union. Am Montagabend in Sinsheim kannst du nicht. Na, Albträume, sag ich dir. So, das heißt, da können wir auch gar nicht Montag aufnehmen. Aber das müssen wir dann nochmal auswürfeln. So, Hoffenheim gegen Union.
Ja, wir haben ja gerade davon geredet, dass Union bis zum Dezember noch ein paar Punkte sammeln kann. allerdings nicht an diesem Spieltag. Ich sage ein 2 zu 0 für die Hoffenheimer und die Simulation sagt 2 zu 1.
Nicht abwegig, aber da muss ich ja hier Farbe bekennen. Dreckigen 1-0 Auswärtssieg, obwohl 2-0.
Da glaubst du doch selber nicht dran.
Wie oft habe ich denn schon 1-2, warte? Passt noch. 1-2. Union fährt 3 Punkte auswärts ein. Müssen ja jetzt auch einfach mal die Punkte holen dann.
Gut.
Sehr gut. Damit sind wir schon am Ende der Folge. Danken euch liebevoll fürs Zuhören. Hoffe, ihr habt auch Spaß beim Tippen, als auch mit den Dingen, die wir hier gerade besprochen haben. Und wünschen eine angenehme Woche und viel Spaß am Fußball.
Ja, auch von mir. Danke fürs Zuhören. Heute Abend nochmal fleißig Montagabend Bundesliga-Luft schnuppern und dann hören wir uns nächste Woche wieder.